Ihr Lieben, dieses neue Jahr ist schon wieder eine Woche alt. Vielleicht denkt manch einer von euch, ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Gerade noch eben waren die Feiertage und jetzt hat mich mein Alltag mit aller Wucht wieder voll im Griff. Andere werden vielleicht innerlich aufatmen. Endlich wieder Normalität. Jedes Jahr diese anstrengenden Feiertage. Geschenke hier, Besuche dort, alles ist nur Stress. Da ist mein Alltag ja die reinste Erholung. Und vielleicht mag es unter uns auch diejenigen geben, die sich jetzt schon wieder richtig unter Druck fühlen. Die Feiertage haben die Arbeit, die vor mir liegt, wie so einen Berg zusammengefahren. Und ich muss jetzt sehen, dass ich das abarbeiten kann, dass ich damit klarkomme. Egal wie wir empfinden, eines ist klar, das Hamsterrad dreht sich weiter. Der Dauerlauf geht weiter. Wir sind weiter in Bewegung. Und ihr Lieben, wir Menschen, wir sind allerdings nicht geschaffen für einen unaufhörlichen Dauerlauf. Wir brauchen Zäsuren, Einschnitte. Wir brauchen die Unterbrechungen, die den Lauf der Zeit mal anhalten, damit wir durchatmen können und auch neu uns orientieren können. Ich möchte euch mal eine kleine Umfrage machen. Wer von euch hat denn die Zeit um den Jahreswechsel herum genutzt, um das vergangene Jahr noch mal Revue passieren zu lassen? Ihr dürft euch mal melden. Also ich tippe so 60%. Meine nächste Frage. Und wer von euch hat diese Zeit genutzt, nicht nur so zurückzuschauen, was war denn alles gewesen, sondern vielleicht auch Gewesenes abzuschließen, das, was gewesen ist, bewusst loszulassen. 12%. Nächste Frage. Und wer hat diese Zeit genutzt, für sich nach vorn zu schauen, Prioritäten zu ordnen und vielleicht sogar Ziele für das nächste Jahr zu formulieren? 17,3%. Also ihr merkt, wir brauchen Zäsuren. Eigentlich brauchen wir sie. Und genau das soll der Sinn auch unserer Gebets- und Fastenwoche sein. Das neue Jahr ist doch noch so jung, als dass wir uns Zeit nehmen wollen für so eine Zäsur. Wynn hat schon gesagt, in der kommenden Woche werden Gemeindeveranstaltungen ausfallen. Es soll Raum und Zeit sein, dass ihr zum Gebet findet. Und vielleicht für einen oder anderen ist das die Chance, hierher zu kommen, an einen Ort, der nicht mit den ganzen Aufgaben zugepflastert ist, sondern wo man hier zur Stille kommen kann und hier beten kann. Ihr könnt auch mit eurer Familie kommen, Freunde mitbringen oder als Kleingruppe trefft euch hier und betet. Oder zu den Gebetstreffen, von denen Wynn gesprochen hat. Aber ihr Lieben, all das sind nur Angebote. All das ist völlig falsch verstanden, wenn es eure Woche zupflastert. Kein Hauskreis, aber jetzt dafür jeden Abend Gebetsveranstaltung. Es soll euch helfen, zur Stille zu kommen. Es soll euch helfen, dass ihr Zeit Jesus schenken könnt. Dass ihr auf ihn hört. Und dass ihr dann als Beschenkte und Gestärkte in das neue Jahr weitergehen könnt. Und ich möchte euch sehr, sehr ermutigen, dass ihr nicht in die nächste Woche schaut und sagt, oh, der Donnerstag, das ist mein Lieblingstag, da kann ich noch mal ein bisschen Zeit erübrigen, etwas mehr zu beten. Ich möchte euch ermutigen, wenn es persönlich möglich ist, dass ihr vielleicht ein paar Tage oder vielleicht die ganze Woche bewusst entschleunigt und dass ihr Verschiebbares auch verschiebt. Wir alle wissen das ja, dass Stille, Konzentration und Begegnung sich nicht so automatisch ereignen oder gerade in diesen 10 Minuten, die ich zwischen zwei wichtigen Terminen noch erübrigen kann. Stille, Konzentration und Begegnung braucht Zeit. Und diese Zeit ist komischerweise immer umkämpft. Und ihr werdet das auch merken, wenn ihr euch darauf einlasst, auf diese Zeit in der kommenden Woche, wenn ihr heraustretet aus diesem Trubel, der immer um euch herum ist, dann werdet ihr merken, wie laut und unruhig es in euch selbst ist. Das ist ganz normal. Dann gibt es Gedanken, die so plötzlich aufploppen oder penetrant wiederkommen. Dann drängen sich die offenen Fragen der letzten Zeit so richtig aggressiv in den Mittelpunkt. Dann gibt es Dringliches, was scheinbar gar kein Aufschieben mehr erduldet. Und dann gibt es vielleicht auch diese Erwartung, diesen Druck, dass ich diese Zeit der Stille, die ich mir mühsam freigehalten habe, auch wirklich effektiv nutze, dass produktiv unterm Strich was rauskommt und dass der Herr jetzt auch zu mir redet in dieser Frage. Und auf der anderen Seite genau die Befürchtung, dass das nicht passieren könnte und ihr wieder leer ausgeht. Eben das alles passiert, wenn das Äußere mal zur Ruhe kommt. Und es ist wichtig, durch das hindurchzugehen, diese inneren Turbulenzen. Manches Mal ist es ein richtiges Durchkämpfen, damit ihr zur Stille findet. In der Bibel gibt es so fantastische Verheißungen. Sucht und ihr werdet finden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Sucht mich und ihr werdet leben, sagt Gott durch den Propheten Amos. Es geht um das Suchen. Es geht darum, etwas zu investieren. Darum möchte ich euch am Beginn dieser Woche wirklich ermutigen, macht euch auf einen Weg und gebt nicht zu schnell auf. Kämpft euch durch diese inneren Turbulenzen. Lasst euch nicht von innerem Widerstand abschrecken. Seid hartnäckig und bleibt dran. Ich möchte diese Verheißung der Schrift mal umwandeln. Sucht und ihr werdet entdecken. Ich möchte euch ermutigen, mitnehmen, gewinnen, dass ihr diese kommende Woche als Entdecker erlebt. Indem ihr Jesus Zeit schenkt und euch überraschen lasst, wie er diese Zeit füllt. Übrigens, das wissen wir ja aus der Bibel, auch Jesus brauchte solche Zäsuren. Unterbrechungen im Lauf der Zeit, die ihm auch geholfen haben, durchzuatmen und sich neu zu orientieren. Das finde ich so total gut, dass Jesus auch darin ganz und gar Mensch war. Ganz und gar einer von uns. Und wenn wir in die Evangelien hineinschauen, mit was hatte denn Jesus Tag für Tag zu tun? Was hat er denn alles gesehen? Was stand alles auf seiner Agenda? Das ist ja irre. Überall, wo er hinblickte, sah er Menschen, die unter den Lasten ihres Lebens gerade einknickten. Überall, wo er hinschaute, sah er Menschen, deren Leben durchgeschüttelt war, die Heilung brauchten, die Befreiung brauchten, die in Beziehungen lebten, die für sie richtig problematisch waren. Menschen, die innerlich auf Abstand zu Gott gegangen sind, mit voller Vorwürfe, weil ihr Leben so war. Jesus sah das alles. Ich glaube nicht, dass Jesus so durch die Stadt ging wie wir oft, indem er sagt, oh, ja, ich habe meinen Weg. Er sah diese ganze Not. Und welche Erwartungen und Sehnsüchte wurden Tag für Tag an Jesus herangetragen. Wir lesen es in den Evangelien. Es war manchmal sogar so, dass Jesus nicht einen Schritt aus der Tür gehen konnte, ohne sofort von einer Menschentraube umringt zu sein. Aber dann lesen wir auch, dass Jesus sich diesem Trubel von Zeit zu Zeit und regelmäßig beherzt entzog. Dass er sich regelrecht die stille Zeit mit dem Vater freikämpfte. Weil er genau wusste, wenn alles das, was ihn umgibt, was er Tag für Tag sieht, alles ist, was auf ihn einstürmt, dann verliert er die Mitte, dann verliert er die Richtung, dann verliert er den Kontakt zum Vater. Jesus wusste, wenn diese Zeit der Stille nicht sein Leben begleitend durchziehen würde, würde er nur noch reagieren und funktionieren. Dann wäre er abhängig von dem Diktat der Bedürfnisse, die ihm entgegengebracht wurden. Aber Jesus hat eine andere Abhängigkeit gewählt, die von seinem Vater. Er sagt, denn der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus, ganz Mensch wie du und ich, wusste, dass die echte Kraft nicht zuerst im Tun, unterwegs sein, Hamsterrad und Dauerlauf besteht, sondern aus der Stille kommt. Ihr Lieben, in unserer Gebetswoche wollen wir euch zum zweiten Mal auch zum Fasten parallel einladen. Und ich vermute mal, das ist noch immer relativ ungewohnt und neu. Unter Fasten, da haben wir bewusst keine Vorschriften, Anführungsstrichen, gemacht, sondern das ist ja etwas, was du selber entscheidest. Du sagst, ich verzichte darauf, ich lebe das so. Das ist ganz schlecht zu sagen, so und so muss es gehen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es nicht ganz leicht für uns, evangelische Christen, mit dem Fasten umzugehen. Wir sehen darin eher eine Option. Man kann sie wählen. Aber ehrlich, es ginge auch ohne gut. Wir sehen darin weniger etwas ganz Normales, was zu unserer Nachfolge dazugehört. Wenn wir über Fasten nachdenken, dann denken wir meist, falls ich einmal fasten sollte. Jesus in seiner Bergpredigt nimmt nie das Wort falls in den Mund. Er spricht von wenn. Wenn du Almosen gibst, wenn ihr betet, wenn ihr fastet, dann tut es nicht so, dass alle Welt euch dabei zusehen kann. Zwei Dinge macht Jesus hier deutlich. Erstens, er lässt uns keinen Zweifel, dass für ihn das Fasten zur Nachfolge dazugehört. Er erwartet es von seinen Jüngern. Es ist keine Option, sondern eher ein zu hebender Schatz. Und zweitens, Jesus stellt hier Almosen, Gebet und Fasten nebeneinander. Und er sagt damit, Gebet und Fasten muss nicht immer aufs Engste verbunden sein. Auch das Fasten an sich hat vor Gott einen Wert. Wenn ihr also fastet. Ich möchte noch zwei Dinge anfügen, die ich gerne korrigieren möchte, falls irgendwer unter euch sagt, das ist meine Sicht, dann will ich dazu noch was sagen. Das erste, Fasten dient nicht dazu, meinem Gebet Nachdruck zu verleihen. Ich faste nicht, weil ich Gott etwas abbringen möchte. Herr, wenn du siehst, wie mühevoll für mich das ist, dann kannst du doch gar nicht anders, als endlich diesen Stein aus meinem Weg wegzuräumen. Dann musst du doch. In dieser Lesart wäre Fasten ein frommes Werk. Ich tue etwas, damit ich von Gott etwas bekomme. Alles, was Gott uns gibt, ist Gnade, ist ein Geschenk. Nichts verdient. Es geht im Fasten also gar nicht darum, dass ich von Gott etwas abbringen will. Es geht darum, dass ich vielmehr sensibler werde, durchlässiger für den Heiligen Geist. Also nicht, ich bekomme etwas von Gott, sondern ich mache mich auf, Gott zu begegnen. Und ich erlaube ihm, dass er zu mir reden darf und mich verändern darf. Wir kennen es ja alle, wenn wir gegessen haben, der Magen so richtig schön voll ist, dann möchte man so ein Mittagsschläfchen vielleicht machen. Also in meinem Alter fängt das langsam an. Früher dachte ich auch, nö, niemals, aber man wird ja älter. Also Essen macht satt und schläfrig. Die Chance des Fastens, wenn ich mich durch die Hungergefühle mal durchgekämpft habe an den ersten ein, zwei Tagen, ist die, dass ich wacher und empfindsamer werde. Darum geht es. Nicht Gott etwas abzuringen, sondern wacher zu werden. Und das Zweite, Fasten ist weit mehr als nur ein Verzicht oder eine Verzichtsübung. Es ist eine ernsthafte Angelegenheit. Denn ich zeige Gott mein Herz. Ich sage ihm, Herr, du bist mir wichtig. Du bist mir so wichtig, dass ich verzichte auf etwas, was ganz normal zu meinem Leben gehört. Du bist mir so wichtig, wichtiger als mein regelmäßiges Essen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Übrigens, das hat Jesus gesagt am Ende seiner 40-tägigen Fastenzeit mit leerem Magen. Und wenn man das sich vergegenwärtigt, dann hören sich diese Worte Jesu nochmal ganz anders an. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Im Fasten zeige ich auch die Ernsthaftigkeit meiner Reue und Trauer. Reue und Trauer über das, was ich getan oder versäumt habe. Ich sage, Herr, es tut mir wirklich leid und ich speise dich nicht mit einem kurzen Gebet ab und danke dir schon vorab für die Vergebung, die ich ja habe, sondern ich will dir zeigen, was in meinem Herzen ist. Ich würde es so gerne zurücknehmen, kann es aber nicht. Hier bin ich mit meiner Ernsthaftigkeit. Und im Fasten sage ich Gott, dass ich angewiesen bin auf seine Führung und Leitung. Herr, ich möchte deine Wege gehen und nicht meine. Herr, ich weiß, dass es oftmals gar nicht so einfach ist zu unterscheiden. Was sagst du mir denn und was ist denn meine Sehnsucht? Es geht so schnell, dass das, was ich im Herz habe, wenn ich mal kurz bete, dass ich denke, das bist jetzt du, aber eigentlich ist es nur meine Sehnsucht. Es ist meine Verwundung, es ist meine Enttäuschung, es ist mein Ziel. Herr, hilf mir, sensibel zu werden für dich. Ich will deine Wege gehen. Darum geht es im Fasten. Ihr Lieben, wir sind schon fast am Ende, aber ich möchte mit euch noch mal kurz den Fokus darauf richten, mit welcher Ausrichtung wir nun in dieser Woche vor uns gehen wollen. Welche Fragen bewegen uns? Was ist das, wo wir empfinden, auch von der Leitung her empfinden, dass Jesus unter uns etwas bewegen will? 3 Impulse dazu. Wir wollen um den Heiligen Geist bitten, bewusst um die Fülle des Heiligen Geistes. Nun kann man ja sagen, wow, das ist ja tierisch, kreativ, das machen wir doch immer schon. Das ist doch fast selbstverständlich. Ja, das ist selbstverständlich, aber manche Selbstverständlichkeiten sind nun gar nicht selbstverständlich. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ich habe empfunden oder empfinde deutlich, dass alles das, was wir die letzten Monate und Jahre erlebt haben, mir eins aufs Herz brennt. Ich sage, Heiliger Geist, mehr denn je brauche ich dich. Mehr denn je brauchen wir dich. Wir haben erlebt, dass vieles von dem, was uns bewährt und wichtig und gut und vertraut war, auf den Prüfstand gestellt worden ist. Manches davon ist weggebrochen. Das ist im persönlichen Leben geschehen und natürlich auch in unserem Gemeindeleben. Und nun sind wir in so einer Art Zwischenzustand gelandet. Wir wissen alle, sagen das vielfach, ihr habt es 1000-mal gehört, der Weg in das Gestern zurück ist nicht mehr gehbar. In das, was gestern noch Prioritäten waren, die für uns galten, das ist heute nicht mehr lebbar. Die Perspektive, die mich gestern beflügelt hat, ist mir heute irgendwie genommen. Der Weg in das Gestern ist versperrt. Und der Weg in das Morgen liegt irgendwie auch noch im Nebel. Merkwürdiger Zwischenzustand. Auf dem Leitungskongress von Willow Creek hat der Michael Herbst etwas gesagt, was ich sehr bemerkenswert fand. Er sagte, in genau dieser Situation ist nicht die Zeit großer Programme, sondern es ist die Zeit einer lebensrettenden Hoffnungslosigkeit. Lebensrettende Hoffnungslosigkeit. Kann man ja gleich die Stachel ausfahren und sagen, naja, wir als Christen haben doch die Hoffnung. Es geht darum, wir sind an einem Punkt, dass wir Menschen die Hoffnung aufgeben, dass wir den Karren nochmal aus dem Dreck ziehen. Dass wir das Ruder nochmal rumreißen können. Dass wir für unsere Gemeinde, für unsere Situation, für unseren Hauskreis nochmal einen Neuansatz schaffen. Wir schaffen das, wenn wir nur clever auf alles hören, wenn wir alles abwägen, wenn wir leiterisch weise sind, dann schaffen wir es. Wir merken, das geht nicht mehr. Und wir setzen nicht auf diese Illusion von Hoffnung. Stattdessen wenden wir uns dem zu, der alles lebendig macht, der seine Gemeinde führt und leitet und der alles vollenden wird. Komm, Heiliger Geist. Wir stehen an dem Punkt, wo wir kapitulieren und vielleicht auch erst in Ansätzen merken, wie sehr wir eigentlich auf uns selbst vertraut haben, obwohl wir es besser wissen müssten und wie wenig unsere Herzen bereit waren, dir zu vertrauen und sich dir zu öffnen. Aber jetzt beten wir, komm und mach in uns die Dinge neu. Hilf uns, die Sicht und den Weg zu korrigieren, auf deine Wege hin. Wenn ihr euch an diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte erinnert, den Wynn uns vorgelesen hat, das war für die Urgemeinde ja auch ein herber Schlag, ein Rückschlag in ihrer Entwicklung, als plötzlich die beiden führenden Apostel Petrus und Johannes verhaftet worden sind. Und dann kamen die durch ein Wunder frei und kommen zur Gemeinde und die Gemeinde geht nicht sofort zur Tagesordnung über. Die sagen nicht, super, dass ihr da seid, wir haben 2 Hauskreise gegründet, ihr müsst dorthin gehen und Leiter einsetzen und dann Gebetstreffen hier und dann Evangelisation da. Super, mit euch geht's weiter voran. Sie fangen nicht da an, wo sie unterbrochen worden sind, sondern sie gingen vor Gott auf die Knie und umbeteten ihre Situation. Herr, warum ist das eigentlich so, dass hier alles um uns herum tobt? Ja, es ist in deinem Wort, hast du schon verheißen, dass es so kommen wird. Aber was macht das mit uns? Wo ist denn deine Handschrift darin? Gib du uns den Mut, dass wir uns bei dieser Unsicherheit nicht in uns verkriechen, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern strecke du deine Hand aus, Herr, dass Zeichen und Wunder und Heilung geschehen durch deinen Namen Jesus. Reiß du das Ruder herum. Gib du uns die Antworten, die wir brauchen, ohne die wir nicht weiterkommen, die wir aber noch nicht sehen. Führ du uns in einen inneren Prozess hinein, dass wir gewisser werden und dir folgen können. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns neu in unserer Hilflosigkeit und Mittelmäßigkeit. Verändere unsere Herzen und unser Denken. Wir wollen Raum für dich schaffen, uns ausstrecken nach dir. Wir brauchen dich, deine Kraft, deine Gaben, deine Frucht, mehr denn je. Zweiter Impuls für die Gebetswoche. Vor einem Jahr haben wir besonders auch darum gebetet, dass wir eine Gemeinschaft wieder werden nach dieser ganzen Corona-Isolation. Eine Gemeinschaft, die eine Ausstrahlung hat. Eine Gemeinschaft, die Brücken baut zu den Menschen unserer Nachbarschaft. Eine Gemeinschaft, die lernt, mit Jesus neu zu denken. Und manches ist geschehen im letzten Jahr. Vielleicht das markanteste Beispiel ist unser Kiezcafé als ein Ort der Begegnung mit Nachbarn. Und im Zuge dessen haben wir vieles probieren müssen. Es war wie ein Vorwärtstasten, immer wieder korrigieren. Manches, was so Denkvoraussetzungen waren, haben wir über Bord werfen müssen. Wir gemerkt haben, das passt nicht mehr. Aber Jesus öffnet eine Tür für uns. Wir wollen durch diese Tür hindurch. Und wir wissen, das ist die erste Tür und die zweite und die dritte und die vierte werden folgen. Und wir haben gemerkt, wir selbst brauchen Veränderung und Erneuerung. Wir selbst müssen das verinnerlichen, was wir als Glaubensbekenntnis alle drauf haben, was aber unser Lebensgefühl so oft nicht wiedergibt. Nämlich, die Gemeinde ist zuallererst für diejenigen da, die Jesus noch nicht kennen und deshalb noch nicht zu ihr gehören. Oder, um nochmal Michael Herbst zu zitieren, die Gemeinde ist doch keine Sackgasse für die Gnade Gottes. Ihr Lieben, daran wollen wir anknüpfen und um eine Liebe zu unseren Nachbarn beten. Jetzt kommt wieder der Heilige Geist. Ja, das wissen wir, das denken wir, das fühlen wir. Diese Liebe kann es nur der Heilige Geist ins Herz legen. Paulus hat geschrieben, das hat er schon getan. In euer Herz ist diese Liebe schon hineingelegt. Denn da, wo Gott wohnt, wo Jesus wohnt, ist er doch in seiner Liebe da, oder? Und Paulus schreibt sogar, sie ist hineingegossen in eure Herzen. Also nicht Tropf, 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 sondern Fülle. Nun schau in dein Herz. Die Liebe zu den Menschen um dich herum, Gottes Liebe ist hineingegossen in dein Herz. Wir stellen wahrscheinlich alle fest, dass es oft verstopft. Das sickert weg. Das ist anders, als es sein sollte. Darum lasst uns beten, dass wir in diese Realität hineinfinden, dass wir darin leben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann werden wir merken, ja, dann geht es nicht mehr um uns. Vielleicht macht das Angst oder unsicher. Aber es ist ein Weg, den Gott uns führen wird. Die Gemeinde übrigens in der Apostelgeschichte Jerusalem, die hätten ja dann auch in dieser Verunsicherung so eine Kehrtwende nach innen machen können. Boah, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Jetzt müssen wir uns erstmal sortieren. Jetzt brauchen wir erstmal Zeit zu analysieren. Jetzt müssen wir erstmal schauen, welche Sicherheiten wir haben für den Weg in die Zukunft. Hätten sie machen können. Das Interessante ist, so reagieren sie gar nicht. Völlig gegenteilig sagen sie, Herr, jetzt erst recht. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir möchten das Evangelium zu den Menschen bringen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst und weise machst und tatkräftig machst, konkrete kleine Schritte beherzt zu gehen. Gib uns Mut. Gebet um Liebe, um ein freies Herz für die Menschen um uns herum. Und das Dritte, wir wollen auch um eine Einheit unserer Herzen beten. Also nicht eine Einheit in den Sichtweisen, Erkenntnissen und sonst was. Das ist illusorisch. Da brauchen wir auch gar nicht versuchen. Aber eine Einheit der Herzen. Einfach ausgedrückt, ein neues Wir-Gefühl. Schauen wir nochmal in die Apostelgeschichte. Nachdem diese Urgemeinde zusammen gebetet hat, heißt es im Text, wurden sie alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und im nächsten Satz heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele und hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele und hatten alles gemeinsam. In Klammern, dieses Modell der Gütergemeinschaft in Jerusalem ist leider gescheitert. Deshalb wissen wir, hat Paulus dann all seine Gemeindekollekte gesammelt, damit er die Jerusalemer stützen konnte. Aber was heißt denn das? Sie waren ein Herz und eine Seele. Was hieße denn das für uns konkret, für uns Langwitzer? Es könnte heißen, dass wir unsere kleinen Königtümer aufgeben. Ihr erinnert euch, ich habe vor längerer Zeit mal drüber gepredigt. Das ist ein Thema, was aktuell ist, glaube ich. Ein Herz und eine Seele und die kleinen Königtümer aufgeben. Also aus unseren Bogen, in Anführungsstrichen, herauszutreten, in die wir uns zurückgezogen haben. Hinter unseren Mauern hervorkommen, mit denen wir uns voreinander schützen. Und dahinter denen wir so mal vorbeilugen und gucken, was der andere macht. Und gegebenenfalls habe ich auch noch einen Pfeil im Köcher, kann ich so ein bisschen schießen. Ich glaube, dass das ganz gut unter uns läuft. Und das ist ein Hindernis, ein Herz und eine Seele zu werden. Ich glaube, dass Jesus uns ruft, aus diesen kleinen Königtümern herauszutreten, um ein Herz und eine Seele zu werden. Und das Interessante ist, ihr Lieben, dann hat der Heilige Geist Freiraum. Also nicht nach einer riesenlangen Gebetssession, nicht nach irgendwelchen Einsätzen oder sonst was, sondern sie waren ein Herz und eine Seele und der Heilige Geist gab Kraft, dass sie Jesus als den Auferstandenen verkündeten. Und große Gnade war auf ihnen allen. Das zu entdecken, dass die Art, wie wir miteinander umgehen, wie dicht wir einander kommen, wie wir dem Heiligen Geist uns erlauben zu verbinden, direkt eine Folge haben wird, wie weit er wirken kann. Das ist interessant. War es jetzt zu kompliziert? Je mehr wir ein Herz und eine Seele werden, umso mehr wird der Heilige Geist Freiraum haben. Das ist so. Ich habe die Vermutung, wir suchen oft den Zugang zu dieser Freiheit des Geistes an ganz anderen Stellen als genau an diesem Punkt. Und große Gnade lag auf ihnen allen. Als ich das gelesen habe, war mir so richtig, richtig warm ums Herz. Ich dachte, das ist doch so fantastisch. Also nicht die Urgemeinde, die hatten theologisch reflektiert, dass sie nur durch Gnade gerettet werden und haben das in ein Lehrgebäude eingezwickt, in ein Bekenntnis geschrieben und dann haben sie es sich an die Wand gepinnt und es hat nichts verändert. Große Gnade ruhte auf ihnen allen. Stell dir das mal vor, wenn die Gnade Gottes dein Denken und Handeln prägt, auf dir ruht. Wie redest du dann über andere? Was denkst du dann über deinen Nachbarn hier in der Gemeinde? Wie erlebst du dann den nervigen Nachbarn, den stressigen Chef oder was auch immer? Wenn große Gnade auf dir liegt. Und der Abschnitt schließt damit, keiner unter ihnen hatte Mangel. Wo Gottes Gnade ruht, gibt es keinen Mangel. Auch das ist ein starker Segen. Und auch da, wenn wir mal ehrlich in uns hineinhorchen und hineinschauen, wie viel Mangel tragen wir in unseren Herzen eigentlich noch mit uns? Wie viel vergleichen mit anderen? Wie viel übersehen von anderen und übersehen der anderen? Wie viel übergehen von anderen und übergangen werden von ihnen? Wie viel verdächtigen, vermuten, deuten, reden? Und wie viel stilles und manchmal auch lautes Leiden daran? Ihr Lieben, es ist meine tiefste Überzeugung, dass der Heilige Geist an diesen Stellen beginnen möchte, uns hier zu einer Umkehr führt, weil er unsere Herzen heil machen will, in die Freiheit führen will, damit wir ein Herz und eine Seele werden können und er Freiraum hat. Darum lasst uns beten in dieser Woche. Strich drunter, geh in diese Woche, indem du Jesus Zeit schenkst. Wenn du nichts gemerkt hast, dann das, ich will Jesus Zeit schenken. Und er wird etwas draus machen. Nicht du musst es tun, er. Letzte Bemerkung, wenn ihr Eindrücke, Bibelstellen, irgendwelche Dinge auf dem Herzen habt, die euch bewegen, dann teilt sie doch wieder mit, dass sie uns allen zur Ermutigung dienen. Denn Jesus liebt uns und unsere Gemeinde. Er schaut auf sie mit Liebe und mit Gnade und mit Händen voller Segen. Lasst uns diesen Segen empfangen. Amen.